Herzlich willkommen zur 38. Ausgabe von Cinema Classics, dem Making-of-Podcast der Zeitschrift Cinema. Mein Name ist Ralf Blau und ich sitze hier mit meiner Kollegin Ina Hagemann. Hallo Ina.
Moin Ralf und moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wir sprechen heute über einen echten Klassiker der Filmgeschichte, den Film Rashomon des japanischen Regisseurs Akira Kurosawa aus dem Jahr 1950. Dieser Film ist so bedeutend, weil er eigentlich der erste war, der die traditionellen japanischen Motive in der Erzählung mit europäischer Filmkunst verbunden hat. Der Film trägt im Deutschen den etwas skurrilen Untertitel Das Lustwäldchen. Da muss man sich, glaube ich, nicht lange drüber unterhalten, weil es ja bekannt ist, dass die deutschen Titel und Untertitel oft sehr weit weg sind von dem, was die Filme im Original aussagen. Der Film spielt in Teilen in einem Wald. Das ist schon wahr, aber es geht weniger um Lust, sondern um eine Vergewaltigung. Insofern ist der Titel wirklich ein bisschen unglücklich gewählt. Für alle, die den Film vielleicht vorher nochmal sehen wollen, bevor sie sich unseren Podcast anhören, es gibt eine Seite, die heißt PLEX.TV, PLEX.TV. Da kann man sich den Film anschauen. Ich glaube, mit deutschen Untertiteln, Ina, oder?
Mit englischen Untertiteln.
Und mit englischen Untertiteln gibt es ihn auch auf YouTube. Muss man einfach den Filmtitel Rashomon eingeben, dann findet man das relativ weit oben. Es gibt auch eine deutsche Synchro, die ist aber relativ berüchtigt, weil man damals versucht hat, das möglichst lippensynchron natürlich zu synchronisieren. Und da sich die japanische und die deutsche Sprache doch sehr unterscheiden, sind die Dialoge oft sehr sinnentstellt und sehr weit weg vom Original. Es gibt den Film auch auf DVD und Blu-ray, aber nicht mehr als neues Produkt, sondern nur noch gebraucht auf verschiedenen Plattformen im Internet. Ich versuche mal so ein bisschen die Handlung einzugrenzen. Das ist in diesem Fall tatsächlich relativ kompliziert, weil eigentlich muss man mehr sprechen über die Handlungsebenen und den Aufbau des Films als über den tatsächlichen Inhalt. Der Film spielt Mitte des 12. Jahrhunderts und es gibt drei Handlungsebenen. Es gibt einmal die Rahmenhandlung, die spielt am Rashomon. Das ist das historische Stadttor von Kyoto, das nach mehreren Erdbeben ziemlich beschädigt ist und sich im Zerfall befindet. Dann gibt es eine Gerichtsverhandlung und dann gibt es quasi so als Film im Film vier verschiedene Zeugenaussagen zum Tathergang. Ich fange mal mit der Rahmenhandlung an. Die spielt, wie gesagt, am Rashomon bei einem unwetterartigen Wolkenbruch und es suchen drei Leute Schutz vor dem Regen. Zwei sind schon da, das ist ein Mönch und ein Holzfäller und die sind ein bisschen fassungslos, befinden sich in so einer Art Selbstgespräch und sprechen über diesen Gerichtsprozess, bei dem sie gerade ausgesagt haben und über dessen Ausgang und was sie dort gehört haben und sind vollkommen ungläubig und sichtlich verstört. Hinzu kommt dann eine dritte Person, die wird immer als Bürger bezeichnet. Im Grunde ist die nicht näher definiert. Und der hört jetzt, wie der Mönch quasi so vor sich hin philosophiert und dass er den Glauben an die Menschheit verliert, nach dem, was er da in diesem Gerichtsprozess gehört hat. Und der Bürger regt sich dann auf und sagt, diesen Salmon will er nicht hören und das würde ihn nerven, da würde er lieber dem Regen zuhören. Und daraufhin erzählt ihm der Holzfäller, was passiert ist, dass er nämlich im Wald eine Leiche gefunden hat, die Leiche eines Samurais. Und der Mönch hat diesen Samurai mit seiner jungen Frau ebenfalls in dem Wald getroffen. Angeklagt in diesem Prozess ist ein Bandit, der von einem Polizisten verhaftet wurde und vor Gericht gesteht, dass er diesen Samurai ermordet hat und zuvor dessen Frau vergewaltigt hat. Vor dem Gericht kommt es nun zu diesen drei verschiedenen Zeugenaussagen. Und das Interessante ist, dass sich diese Zeugenaussagen und Geständnisse einander widersprechen. Das ist sozusagen auch das Hauptthema von Rashomon. Am Schluss befinden wir uns wieder an diesem besagten Tor. Es regnet immer noch, wie aus Kübeln. Und der Holzfäller räumt schließlich ein, dass er nicht nur den Samurai gefunden hat, also die Leiche, sondern dass er die ganze Tat beobachtet hat. Und nun kommt eine vierte Version dieses Tathergangs. Und als Zuschauer steht man ein bisschen vor der Frage, entspricht diese Schilderung nun tatsächlich der Wahrheit oder nicht? Das bleibt also offen. Interessant ist auch, dass diese Gerichtsszenen so gefilmt sind, dass die Zeugenaussagen direkt in die Kamera gesprochen werden. Man sieht also den Richter gar nicht. Es ist also quasi nur so ein Innenhof, wo die verschiedenen Zeugen und der Angeklagte sitzen. Und sie sprechen einen direkt an. Also man ist als Zuschauer quasi in der Rolle des Richters. Der Film endet damit, dass der Bürger ein Baby findet unter diesem Tor, das von seinen Eltern ausgesetzt wurde und er versucht, dieses Baby zu bestehlen. Das hat so ein Amulett um und ist in eine Decke eingehüllt. Er versucht, das zu klauen, was der Mönch verhindert. Und der Holzfäller erklärt daraufhin, er wäre bereit, dieses Findelkind mit nach Hause zu nehmen. Er hätte schon mehrere Kinder, da würde es auf eins mehr auch nicht ankommen. Und daraufhin sagt der Mönch, dass er jetzt seinen Glauben an die Menschheit doch noch nicht so ganz verloren hat. Also dass es doch noch, dass jeder nicht sozusagen in seinem Sinne nur handelt, sondern auch mitmenschlich handelt. Das große Thema dieses Films ist natürlich der Ehrbegriff, dass sozusagen all diese Zeugenaussagen, also die drei Zeugenaussagen vor Gericht zumindest, so gehalten sind, dass sie den Aussagenden nach japanischen Ehrbegriffen sozusagen ins rechte Licht rücken. Das ist ein bisschen skurril, weil der Bandit ja tatsächlich die Tat gesteht. Das ist aber nach diesen Ehrbegriffen sozusagen für ihn wichtig, damit er sein Gesicht nicht verliert. Und das große Thema ist natürlich die Suche nach einer objektiven Wahrheit und die Frage, ob es das überhaupt gibt und inwieweit Interessen und Motive unsere Wahrnehmung beeinflussen. Es geht um Themen wie selektive Wahrnehmung und interessengeleitete Wahrnehmung. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und du, Ina, weißt, glaube ich, ein bisschen mehr über die Entstehungsgeschichte dieses Films.
Ja, ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht und fand es auch ganz interessant, weil es natürlich, naja, schon ein bedeutender Film ist. Es heißt nicht umsonst heutzutage immer noch Rashomon-Effekt, wenn es darum geht, dass ein Ereignis von verschiedenen Beteiligten auf unterschiedliche, vielleicht sogar teilweise widersprüchliche Weise beschrieben wird. Und ich fand es ganz interessant, dass nämlich die literarische Vorlage auch ein Sprichwort in Japan geworden ist, in der es um eine Situation geht, deren Wahrheit aufgrund sich widersprechender Aussagen im Verborgenen bleibt. Also haben wir hier beides Male sowohl literarische Vorlage als auch den Film, die im Sprachgebrauch erhalten geblieben sind. Die Vorlage ist eine Kurzgeschichte, die 1922 veröffentlicht wurde. Im Deutschen heißt sie Im Dickicht. Geschrieben hat sie der Dichter Ryunosuke Akutagawa. Und Kurosawa war selbst immer schon ganz begeistert von dieser Geschichte. Das hat er in seinen Memoiren selber auch schon gesagt. Es gab schon mal vorher die Idee bei Kurosawa, dass er das sogar verfilmen wollte. Hat dann allerdings aus unterschiedlichen Gründen irgendwie nicht geklappt, damals noch für das Studio Toho. Und nun befinden wir uns in einer Zeit, in der Kurosawa gerade relativ großen nationalen Erfolg mit seinem Drama Skandal gehabt hatte. 1950 ist er rausgekommen. Und da traten Menschen des japanischen Studios Dae auf ihn zu und baten ihn, auch für ihr Studio einen Film zu machen. Und da kam Kurosawa dann die Idee, okay, ich wollte doch damals schon Im Dickicht verfilmen, das wäre doch jetzt die passende Gelegenheit, das endlich mal zu machen. Allerdings,
ich glaube, das Drehbuch war, glaube ich, zu lang, was er geschrieben hat. Ne? Er musste noch den Stoff nochmal komplett überarbeiten.
Nee, das war zu kurz.
Das war zu kurz sogar. Ah ja, richtig.
Ein Drehbuch oder die Adaption dieser Geschichte von Shinobu Hashimoto, mit dem Kurosawa später auch noch 7-mal oder so zusammengearbeitet hat. Kurosawa ist ja selber bekannt dafür, dass er auch seine Drehbücher selbst schreibt, hat aber eben auch gerne mit Hashimoto zusammengearbeitet. Das zieht sich ja sowieso durch seine ganze Biografie, dass Kurosawa immer wieder auf Leute vertraut, mit denen er schon zusammengearbeitet hat. Das finde ich auch immer ganz interessant. Die Adaption von Hashimoto war Kurosawa ein bisschen zu kurz für einen abendfüllenden Spielfilm. Und dann kam irgendwie die Idee, das Ganze vielleicht noch um eine weitere Geschichte zu erweitern und dann eben noch eine Rahmenhandlung hinzuzufügen. Da hat sich Kurosawa dann eben auch bei Akutagawa bedient und die Kurzgeschichte Rashomon als Rahmenhandlung hinzugefügt. Hatte dann natürlich auch gleich den passenden Filmtitel, wobei man sich fragen kann, warum heißt es Rashomon, wenn das im Prinzip nur in Grundzügen die Rahmenhandlung ist und die Haupthandlung eigentlich aus der Geschichte Im Dickicht kommt. Aber wie das jetzt zustande gekommen ist, keine Ahnung.
War das denn so, dass es am Anfang nur diese drei Zeugenaussagen gab? Oder geht es nur um die Rahmenhandlung, die er dazu genommen hat?
In dem ursprünglichen Drehbuch gab es diese drei Zeugenaussagen, diese drei unterschiedlichen Geschichten. Und dann kam Kurosawa auf die Idee, eine weitere Version brauchen wir noch. Dann haben wir 4 Geschichten, dann haben wir genug für die Haupthandlung. Und dann kam er eben noch auf die Idee, dem Ganzen die Rahmenhandlung zu geben und dachte sich dann, ah, okay, das ist jetzt die perfekte Länge für den richtigen Film.
Dadurch wird es wahnsinnig kompliziert. Also ich habe jetzt, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe und überlegt habe, wie ich den Film anteaser, musste ich tatsächlich in den Film immer noch mal reingucken, weil ich dachte, wer sagt jetzt wann, wo, was und wer erzählt wem wann was. Und das ist wirklich interessant. Also das ist, man verliert da leicht den Überblick, wo man gerade ist. Beim Zugucken eigentlich nicht, aber in der Erinnerung überlegt man die ganze Zeit, wie die Geschichte eigentlich aufgebaut ist. Und wir werden nachher noch drüber sprechen, dass der Film in sehr, sehr kurzer Zeit fertiggestellt wurde. Was ich auch interessant finde, weil ich denke, der muss sich wirklich überlegt haben, wie er diese Geschichte schneidet. Und wer wann wo, was wann wo verraten wird. Und empfindest du das denn auch so, dass diese vierte Episode, die von dem Zeugen, also dem Holzfäller erzählt wird, dass einem nahegelegt wird, dass das jetzt der reale Tathergang ist? Oder würdest du sagen, das kann möglicherweise auch nicht stimmen, was der erzählt?
Also ich würde das so interpretieren, und da ist natürlich jeder offen, seine eigene Interpretation zu finden, aber ich würde es tatsächlich so interpretieren, dass wahrscheinlich diese Version der Wahrheit recht nahe kommt, aber auch der Holzfäller ja vielleicht nicht ganz die Wahrheit gesagt hat. Man könnte jetzt natürlich auch einfach sagen, ja, okay, das ist jetzt am Ende die Geschichte, aber dann macht man sich's vielleicht ein bisschen zu leicht, weil ich finde, das Spannende an dem Film ist ja eben, dass diese unterschiedlichen Versionen des gleichen Tathergangs auf so unterschiedliche Weise erzählt werden von all den Personen. Das macht es unheimlich faszinierend und interessant und sagt sehr viel über den Menschen aus. Und wenn man sich mal selber so überlegt, hatte man wahrscheinlich ja auch schon mal die ein oder andere Situation, wo man im Bekanntenkreis festgestellt hat, dass jemand anders das Gleiche erlebt hat, aber völlig anders wahrgenommen hat. Gut, da muss es dann ja nicht um ein Verbrechen gehen.
Nee, aber es ist in der Tat, man ist fassungslos. Ich habe es tatsächlich mal erlebt, dass ich so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich fast einen Anschlussflug verpasst habe, von meiner Frau komplett anders erzählt wurde in so einer größeren Runde. Und ich habe gedacht, Augenblick, das stimmt doch überhaupt nicht. Und es war wahrscheinlich so ein Stressmoment für beide, dass wir das unterschiedlich abgespeichert haben. Und man weiß ja inzwischen auch, wie unzuverlässig das menschliche Gehirn ist, dass du wirklich nicht erlebte Sachen durch bestimmte Manipulationstechniken zu realen Erinnerungen machen kannst. Und dass vor allem, je länger ein Ereignis zurückliegt, die Leute sich anders daran erinnern, als sie sich früher daran erinnert haben und auch als es gewesen ist. Also das ist ein bisschen spooky, finde ich, dass das menschliche Gehirn, selbst bei Leuten, die klar denken können, relativ unzuverlässig ist. Und ich glaube, was dafür spricht, dass diese Version des Banditen den Tathergang relativ genau beschreibt, ist, dass im Gegensatz zu den anderen Versionen hier ja alle auf eine gewisse Weise bloßgestellt werden. Also dieser Versuch der Ehrenrettung, den die anderen drei Beteiligten in ihren Aussagen gemacht haben, bricht hier zusammen. Es gibt also keinen ehrenhaften, heldenhaften Schwertkampf, sondern es gibt eigentlich so eine wilde Rauferei im Staub, was für den Samurai und für den Banditen relativ entlarvend ist, eben dass sie sich eben nicht ehrenvoll verhalten. Und ich meine jetzt natürlich nicht die Aussage des Banditen, sondern die Aussage des Holzfällers. Also der ja am Schluss die Ereignisse schildert. Da stehen ja alle dann nicht mehr so ganz gut da. Und das spricht dafür, dass das eben doch den realen Ereignissen relativ nahe kommt.
Naja, der Bürger am Ende konfrontiert ja auch den Holzfäller damit, dass er die Vermutung hat, dass seine Geschichte eben auch nicht hundertprozentig der Wahrheit entspricht, weil der Holzfäller den wertvollen Dolch hat mitgehen lassen, den er am Tatort gefunden hat. Der auch in weiteren Versionen immer wieder mal auftaucht und man sich, finde ich, am Anfang des Films immer noch fragt, warum wird denn jetzt eigentlich dieser Dolch die ganze Zeit so erwähnt? Und wenn man dann am Ende des Films dann eben mitbekommt, dass der Bürger dem Holzfäller vorwirft, dass er sich nochmal bedient hat am Tatort, um eben auch für sich was Gutes rauszuschlagen, dann denkt man sich, ah, okay, jetzt verstehe ich auch, warum der vorher irgendwie in jeder Version einmal erwähnt wurde, obwohl der eigentlich nicht die wichtigste Komponente ist. Dahingehend macht es aber natürlich auch Sinn, wenn der Holzfäller alle Beteiligten nicht ganz so ehrenvoll aussehen lässt, weil er selber ja auch vielleicht nicht unbedingt das Ehrenvollste aus der Situation gemacht hat.
Ja. Lass uns mal sprechen über die Dreharbeiten, über die ja nicht so viel bekannt ist. Aber ich glaube, das Studio hat ja gedacht, als Kurosawa das sozusagen sein Konzept vorgelegt hat, dachten, das wird so ein super Low-Budget-Film, der kostet fast nichts, weil die Leute rennen durch den Wald und sitzen vor einer Mauer und sprechen in die Kamera. Das kann nicht viel Geld kosten. Aber dann hat Kurosawa ja darauf bestanden, dieses Stadttor quasi in Originalgröße nachbauen zu lassen. Und ich glaube, da sind die Kosten dann ziemlich aus dem Ruder gelaufen, ne?
Ja, total. Also es war nicht mehr rauszufinden, wie groß diese Stadt tatsächlich gewesen ist. Und Kurosawa hat selber später auch mal gesagt, ja, irgendwie während sie dran gearbeitet haben, ist die Kulisse immer größer geworden. Ich habe gelesen, sie war am Ende 33 Meter breit, 20 Meter hoch und 22 Meter tief und war am Ende so schwer, dass die eigenen Säulen das gesamte Set nicht mehr hätten tragen können. Deswegen haben sie sich dann am Ende dazu entschieden, das gar nicht mehr fertig zu bauen und dann zu sagen, naja gut, hier war ja sowieso halb zerstört, dann macht das ja auch Sinn, dass wir das nur so bauen. Da sind aber die Kosten so dermaßen explodiert, dass Kurosawa wohl, naja, Ärger gekriegt hat, aber das Studio zumindest nicht sehr begeistert war und wohl auch gesagt hat, dass sie für den Preis dieser einen Kulisse über 100 andere hätten bauen können. Also gut, da ist vielleicht auch Übertreibung dabei, aber man kann sich zumindest vorstellen, dass die Kosten da extrem explodiert sein müssen.
Wahnsinn. Ich meine, die sitzen nur da und suchen Unterschlupf vor diesem Regen und reden miteinander. Und dann gibt es in Rückblenden eben diese ganzen anderen Einzelerzählungen. Im Grunde hätten die sich irgendwo treffen können, also unter irgendeinem anderen Vordach und unterhalten können. Also man hätte diese Kulisse im Grunde gar nicht gebraucht und hätte eigentlich inhaltlich denselben Film gehabt. Das fand ich total irre, dass man trotzdem diesen enormen Kostenaufwand betrieben hat, um dieses Tor zu errichten.
Das gehört ja sozusagen auch zu Kurosawa dazu. Der hat ja angeblich auch mehrere Tage da gesessen bei den Dreharbeiten zu Rashomon, um die perfekte Aufnahme hinterher zu bekommen, wenn sich sozusagen der Himmel aufklärt, es nicht mehr regnet und die Sonne herauskommt. Da hatte er so eine genaue Vorstellung im Kopf, wie er das haben wollte, dass das auch wohl länger gedauert hat, bis er mit dem Ergebnis der Aufnahmen zufrieden war. Also er war immer sehr, sehr, sehr perfektionistisch und das fanden wohl, glaube ich, auch nicht immer alle seine Mitarbeitenden gut. Aber dementsprechend ist es dann natürlich auch kein Wunder, dass er sich dann gesagt hat, okay, ich habe diese visuelle Vorstellung von der Szene und man muss dieses Tor so sehen, wie man es da zu sehen bekommt. Da hätte ihm wahrscheinlich irgendwas anderes auch nicht ausgereicht.
Lass uns kurz über die Besetzung sprechen. Also der einzige, den man ja heute definitiv noch kennt, ist Toshiro Mifune, der die Hauptrolle spielt, also den Banditen. Ich glaube, Kurosawa hat ja quasi fast alle seine Filme danach mit ihm zusammen gedreht. Also das ist der Hauptdarsteller fast aller Kurosawa-Filme.
Ja, er hat ihn sozusagen ja auch entdeckt.
Ja, über die anderen weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass er eigentlich mit Setsuko Hara, die sollte eigentlich die Ehefrau dieses Samurais spielen und das wollte, glaube ich, das Studio nicht.
Nee, das wollte ihr eigener Schwager tatsächlich nicht. Also Setsuko Hara ist zu der Zeit ja auch eine der großen japanischen Schauspielerinnen gewesen. Und Kurosawa hatte mit ihr schon zusammengearbeitet in Kein Bedauern für meine Jugend, seinem Nachkriegsdrama von 1946. Und wollte sie unbedingt wieder haben, aber ihr Schwager, Filmemacher Hisatora Kumagai, hat dann gesagt, nee, so eine Rolle bitte spielst du auf gar keinen Fall. Und wie das denn nun damals so war, der Mann hat das gesagt, oder in diesem Fall der Schwager hat das gesagt, aber als Oberhaupt. Und dann hat das Studio ja nach jemand anderem gucken müssen und hat dann Machiko Kyo vorgeschlagen. Die hatte Dae gerade unter Vertrag genommen und da sie als sehr, sehr hübsche Frau galt, haben sich die Leute von Dae auch gedacht, naja super, den Film können wir super vermarkten, wir packen sie überall vorne drauf, haben eine hübsche Frau. Kurosawa war, glaube ich, am Anfang auch gar nicht so überzeugt und hat sich dann gedacht, naja, ich weiß ja gar nicht, wie die so ist. Aber er hat sich relativ schnell überzeugen lassen, weil er Proben vorher hat machen lassen. Und Machiko Kyo war so begeistert davon, diese Rolle zu spielen. Sie wollte diese Rolle unbedingt haben und hat dann schon für diese Probe sich die Augenbrauen rasiert, um eben dem klassischen Schönheitsideal der Heian-Zeit zu entsprechen, wo Rashomon ja spielt. Und das fand Kurosawa so beeindruckend, dass er gesagt hat, okay, sie zeigt, sie will es und das schon alleine in den Proben und wir haben noch gar nicht gedreht, dann ist sie auch die Richtige, dann will ich sie auch haben. Und für sie war es ja auch gut. Sie ist dadurch zum Star geworden.
Mhm. Wir müssen nochmal über die Figur sprechen, warum der Schwager der anderen Schauspielerin jetzt da Einspruch erhoben hat. Weil ich hatte den Eindruck, das ist ja so ein bisschen kritisch. Also vordergründig geht es um eine Vergewaltigung. Das ist ja auch sozusagen der Auslöser der Handlung. Der Bandit trifft eben den Samurai und seine Frau und ist total scharf auf diese Frau und lauert denen auf, führt den Samurai unter einem Vorwand irgendwo hin, fesselt ihn an einen Baum und will dann dessen Frau vergewaltigen. Und die Frau, das wird ja auch so beschrieben, die wehrt sich am Anfang und dann sinkt sie aber so ein bisschen dahin. Und nachdem sie dann quasi ihre Ehre verloren hat, bietet sie ja dem Bandit auch an, bei ihm zu bleiben und fordert ja dann, dass er ihren Mann tötet, um nicht sozusagen mit dieser Schande leben zu müssen, dass sie mit zwei Männern geschlafen hat, als verheiratete Frau oder mit einem anderen Mann geschlafen hat. Und das fand ich schon so ein bisschen an der Grenze, dass du merkst, so ja, so eine richtige Vergewaltigung ist es dann doch nicht, weil sie dann doch ja sich so, ich weiß gar nicht, ist das der Bandit selber, der das so beschreibt, dass sie sich dann so ihm so hingibt, ne?
Das ist die Version des Banditen, der vielleicht ja eben auch sich das schön redet und sagt, na ja, sie will es doch auch, ich bin doch so toll.
Ja, genau. Also er sagt ja auch so, ne? So beim Küssen wurde sie dann plötzlich ganz weich und hingebungsvoll und so. Er schmeichelt ihm natürlich auch, ne? Toller Liebhaber, und da kann die Frau dann auch nicht mehr Nein sagen. Also das stimmt, hast du recht, das ist schon, aber das ist dann natürlich, klar, in der damaligen Zeit haben die sich wahrscheinlich tatsächlich in der Familie ein bisschen Sorgen gemacht, was das für den Ruf der Schwester oder der Nichte bedeutet, wenn sie so eine Rolle spielt, ne?
Ja, das war für die damalige Zeit auch sehr, sehr, sehr mutig, würde ich mal sagen, diese Rolle überhaupt zu verkörpern. Und Machiko Kyo hatte ja dann eben auch so einen Ruf als femme fatale durch diese Rolle. Wobei ich allerdings eben auch finde, dass es eben ja nur in der Version des Banditen so ist, dass die Frau des Samurai auch ganz begeistert von ihm ist und sich darüber freut am Ende, dass er sie nimmt. Ich glaube nicht, dass das eine realistische Darstellung wäre. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
Ja. Genau, über die Dreharbeiten ist ja sonst wenig bekannt. Ich habe nur gelesen, dass Kurosawa ja gerne mit so extremen Wetterphänomenen auch dreht. Es regnet ja auch sehr oft in seinen Filmen und hier ist es ja super extrem. Das ist ja wirklich so sintflutartiger Weltuntergang und man hat wohl diese Regentropfen auch noch schwarz einfärben müssen, weil das bei den Kameraaufnahmen gar nicht so diesen Kontrast ergeben hat, den er sich gewünscht hat. Die Kamera schwelgt vor allem am Anfang des Films ja auch richtig in diesen Pfützen und in diesen verwehten Regenschauern.
Ja, da ist richtig Weltuntergangsstimmung, das kann man schon so sagen.
Ja, genau. Und die Dreharbeiten selber haben, glaube ich, ungefähr so 3-4 Wochen gedauert, meine ich.
42 Tage sollen die Dreharbeiten gedauert haben.
Ah, okay. Also doch ein bisschen länger. Das waren ja dann doch 7 Wochen. Und dann gab es aber ein Problem, weil es, glaube ich, in dem Studio gab es irgendwelche Zwischenfälle, Brände und Unfälle. Und die mussten aber den Film dann relativ schnell fertig kriegen, ne?
Ja, es hat 2-mal gebrannt bei der Postproduktion im Studiokomplex. Sie haben es aber trotzdem hinbekommen, den Film fertigzustellen. Aber das war wohl nicht so einfach und es sind wohl auch Teile der Ausrüstung kaputt gegangen und auch einige Tonaufnahmen sind zerstört worden, sodass sie auch teilweise nochmal nachsynchronisiert werden mussten. Und 30 Mitarbeiter sind während dieser 2 Brände zusammengebrochen und hatten Schwierigkeiten wegen der giftigen Dämpfe. Also das waren schon nicht so kleine Feuer, sondern da war schon richtig Alarm. Aber Kurosawa hat sich nicht davon beirren lassen und mit seinem Team den Film fertiggestellt. Sie hatten ja eben auch nicht so viel Zeit. Die Dreharbeiten waren am 17. August 1950 beendet und am 24. August sind sie dann fertig geworden, mussten sie aber auch. Und dann konnten sie gerade noch abends die erste Kopie mit dem Nachtzug nach Tokio schicken, wo dann der Film nämlich einen Tag später aufgeführt werden sollte. Also das hat alles wirklich so spitz auf Knopf am Ende gerade noch so gepasst.
Ja, und das ging ja nur, wir sprechen nachher noch mal ein bisschen mehr über Kurosawa selber und seine verschiedenen Stilmittel und seine Techniken, weil er, was heute ja relativ verbreitet ist, tatsächlich während des Drehs die fertigen Szenen schon geschnitten hat.
Ja, er soll immer abends, nachdem sie gedreht haben, schon angefangen haben, Szenen zu editieren.
Ja, weil sonst hätte man unmöglich eine Woche nach Drehende eine Premiere feiern können. Also wenn man heute so auch deutsche Regisseure am Set besucht, ist manchmal eindrücklich, weil die führen einen dann manchmal wirklich in so einen Schneideraum. Da sieht man also schon irgendwie ganze Szenenfolgen, ganze Teile des Films. Also viele machen das heute, aber damals war das, glaube ich, absolut unüblich. In Hollywood allemal. Und es war auch unüblich, dass der Regisseur seinen Film selber schneidet. Ich glaube, das gab es in Hollywood auch so gut wie gar nicht. Da waren ja alle gewerkschaftlich organisiert und die ganzen Schnittmenschen, die hätten denen sonst was erzählt, wenn die Regisseure ihnen die Arbeit abgenommen hätten.
Das liegt aber in diesem Fall auch an Kurosawas eigener Vergangenheit bzw. seiner Erfahrungen während des Jobs, weil er, nachdem er ein Jahr lang schon als Regieassistent gearbeitet hat, dann zum leitenden Regieassistenten befördert wurde und so sich sein Verantwortungsbereich erweitert hat. Und da hat er dann eben alles kennengelernt, Bühnenkonstruktion, Beleuchtung, Synchronisation, Tonproduktion und eben auch, was so Drehbuchfassung angeht. Und da war er wohl auch ziemlich gut, was all die Organisationen und all der Überblick und auch die Details betrifft. Und dementsprechend kam es dann eben dazu, dass er sich dann bei seinen eigenen Filmen gedacht hat, ja, okay, das kann ich alles selber, also mache ich es auch selber.
Der Film ist ja dann eingeladen worden nach Venedig zum Filmfestival und hat dann, glaube ich, zur Überraschung sehr vieler Menschen den Goldenen Löwen gewonnen.
Als erster japanischer Film überhaupt, ja. Also das war schon was ganz Besonderes.
Und ist dann auch in Amerika veröffentlicht worden. Und war erst der zweite japanische Film überhaupt, der in Amerika einen Kinostart hatte. Und 1950 war noch relativ nah am Ende des Zweiten Weltkriegs. Da waren Amerika und Japan ja Kriegsgegner. Es gab den zweifachen Atombombenabwurf auf Japan. Und man wollte eigentlich, hatte in den USA eigentlich gar kein Interesse an japanischem Film. Und dieser Film war aber durch diesen internationalen Erfolg war dann klar, dass er auch da veröffentlicht wird. Was wir vielleicht noch erwähnen müssen, ist, der Film war in Schwarz-Weiß. Eigentlich fast alle Filme zu dieser Zeit. Und Kurosawa hat sehr lange noch, bis Ende der 60er Jahre, nur in Schwarz-Weiß gedreht. Das ist noch, glaube ich, was Besonderes.
Naja, das kommt aber auch daher, dass er ein sehr großer Fan der Stummfilm-Ära war. Auch der Ästhetik der Stummfilm-Ära vor allen Dingen, der expressiven Ästhetik und dementsprechend auch wieder eine genaue Vorstellung davon hatte, wie Bildkompositionen auszusehen hatten. Dementsprechend hat er lange noch in Schwarz-Weiß gefilmt, weil das eben auch für ihn noch so einen Nostalgieeffekt hatte.
Und der Goldene Löwe war ja nicht alles. Er wurde ja dann 2 Jahre später auch noch mit dem Oscar ausgezeichnet für den besten fremdsprachigen Film. Ina, was sagst du, ist der Ruf, den dieser Film genießt, der steht ja wirklich auf nahezu allen besten Listen noch immer unter den Top 10, glaube ich. Also einer der Filme, die wirklich unbestritten sind, sozusagen in der Filmhistorie, würdest du sagen, zu Recht?
Auf jeden Fall. Also das ist natürlich, hat jetzt auch sehr viel mit meiner persönlichen Ansicht zu tun, aber ich finde den Film immer noch großartig. Ich weiß, es ist ein alter Film und heutzutage würde man das ganz anders filmisch realisieren, ganz anders visualisieren. Aber ich finde, die Geschichte, die er erzählt, ist immer noch total spannend. Ich finde das total faszinierend eben, dass man am Ende als Zuschauer auch gar nicht weiß, was jetzt wirklich passiert ist. Man kann interpretieren, man kann sich den Film 3-mal hintereinander angucken und findet immer noch was Neues, wo man hängen bleibt, meiner Meinung nach. Und der hat natürlich aber auch für seine damalige Zeit interessante Bilder präsentiert. Klar kann man jetzt heutzutage sagen, ja, das sieht jetzt alles nicht mehr so geil aus, aber für die damalige Zeit sah das alles schon richtig beeindruckend aus. Das waren schöne Aufnahmen, schöne Menschen natürlich auch. Und ich finde, der Film gehört zu Recht unter die, naja, vielleicht sogar Top 5 aller Zeiten. Was meinst du?
Ja, also ich bin nicht so begeistert, aber ich kann schon sehen, dass der Film zumindest auch 1950, was der bewirkt hat, dass das wirklich revolutionär war. Ich finde es manchmal schwer, wenn man Filme sehr spät erst sieht und nicht in der Zeit, in der sie entstanden sind, dann ihre Bedeutung und ihren Wert wirklich einzuschätzen, weil man doch mit den eigenen Sehgewohnheiten und Vorlieben sozusagen an so einen Film herangeht und dann das so ein bisschen abstrahieren muss, wie der Film wohl damals aufgenommen wurde und warum er so eine Bedeutung hat. Ich konnte es hier ganz gut nachvollziehen, ein Film, bei dem ich es gar nicht verstanden habe, ehrlich gesagt, war Citizen Kane, der gilt ja bei vielen immer noch als der beste Film aller Zeiten und da fehlt mir wirklich so ein bisschen die Fantasie. Also durch diesen Film habe ich mich wirklich durchgequält, den fand ich in vielerlei Hinsicht irgendwie unbefriedigend. Bei Rashomon war es nicht so, also da konnte ich schon irgendwie auch deutlich sehen, warum das ein echter Klassiker ist. Es ist immer schwierig mit den Filmen, die irgendwie lange entstanden sind, lange bevor man selber geboren wurde und angefangen hat, Filme zu gucken. Das ist so für die Nachgeborenen manchmal schwierig, finde ich, das nachzuvollziehen. Lass uns doch noch ein bisschen über Kurosawa selber sprechen und seine Bedeutung für die Filmgeschichte, weil er hat ja wahnsinnig viele Regisseure auch im Westen beeinflusst. Gibt, glaube ich, keinen anderen Regisseur weltweit und in der Filmgeschichte, der von so vielen anderen namhaften Regisseuren als Vorbild genannt wird. Kurosawa ist 1910 geboren worden, 1998 verstorben und hat 1990 nochmal einen Ehren-Oscar bekommen.
Unternehmen wir doch mal eine kleine Zeitreise zu den Anfängen von Kurosawa. Der ist nämlich durch seinen Vater schon früh mit westlichen Filmen und Theaterstücken in Berührung gekommen, weil sich auch der Vater schon sehr stark dafür interessiert hat. Eigentlich wollte Kurosawa Maler werden und hat sich nach der Schule auch mit Illustration und Malerei aller Art über Wasser gehalten, aber das ging nicht so recht an. Und dann kam sein Bruder Hyogo, der als sogenannter Benshi, als Sprecher bei Stummfilmvorführungen im Kino gearbeitet hatte. Und der hat Kurosawas Interesse am Medium Film weiter gesteigert. Deswegen kam es überhaupt nur dazu, dass sich Kurosawa 1935 auf eine Stelle als Regieassistent beim neu gegründeten Filmstudio Photo Chemical Laboratories, kurz PCL, beworben hat. Und das ist nämlich das Studio, das später unter dem Namen Toho internationale Bekanntheit erlangen sollte. Und ja, das ist genau das Unternehmen, dem wir unter anderem auch Godzilla verdanken. Aber damit hatte Kurosawa nichts zu tun. Der lernte durch seine Bewerbung allerdings PCL-Mitarbeiter und Regisseur Kajiro Yamamoto kennen. Und der wiederum war sehr begeistert von Kurosawa und so durfte Kurosawa im Februar 1936 tatsächlich die Stelle als Regieassistent antreten. 5 Jahre lang hat er die Arbeit tatsächlich ausgeübt. Yamamoto wurde so eine Art Mentor für ihn und war auch derjenige, der Kurosawa schließlich dazu angeregt hat, eigene Drehbücher zu verfassen, was der dann auch tat und sich so auch ziemlich schnell einen Ruf als guter Drehbuchautor erarbeiten konnte. Sein erster Film, bei dem er selbst auf dem Regiestuhl Platz nahm, war die 1943 veröffentlichte Romanverfilmung Judo Saga, die bei Kritikern und dem Publikum dann gleichermaßen gut ankam. Kurosawa bewies nämlich da schon das richtige Gespür für Trends. Denn sofort, nachdem er die Geschichte von Schriftsteller Tsuneo Tomita gelesen hatte, hat er sich um die Filmrechte bemüht. Und man muss sagen, das kam auch zur rechten Zeit, denn nur wenige Tage später waren diverse andere japanische Filmstudios ziemlich heiß auf die Rechte, aber gingen natürlich alle leer aus, weil Kurosawa hatte schon zugeschlagen. Einen besonderen Blick muss man dann vielleicht noch auf sein nächstes Filmprojekt richten, weil am allerschönsten schon so eine Art Propagandafilm war, wenn man so will. Denn es ging um Fabrikarbeiterinnen während des Zweiten Weltkriegs und der Film war sehr patriotisch gefärbt, was eigentlich ziemlich ungewöhnlich für Kurosawa war, der sich ansonsten politisch immer äußerst neutral gegeben hat. Es wird allerdings vermutet, dass sein angespanntes Verhältnis zur japanischen Zensurbehörde und zum Verfassungsschutz dafür gesorgt haben, dass er hier etwas, ich sag mal, versöhnlicher auftreten wollte. Sein nächster Film, Die Männer, die auf des Tigers Schwanz traten, wurde dann nach der Kapitulation Japans von der neuen amerikanischen Zensurbehörde zunächst als zu feudal bezeichnet und kassiert. Man muss dazu sagen, lustigerweise hätte die japanische Behörde den Film ebenfalls auf den Index gesetzt, allerdings, weil sie ihn als zu westlich und demokratiefreundlich eingestuft hatten, wie sich in Dokumenten nachlesen lässt. Und das ist doch irgendwie total verwunderlich. Beide Seiten fanden den Film zu extrem, aber jeweils auf die andere Richtung bezogen, kann man sich nicht ausdenken. 1946 folgte dann Kein Bedauern für meine Jugend, in dem Kurosawa, wie schon mal gesagt, eben das erste Mal mit Setsuko Hara zusammengearbeitet hat. Und danach kam der von Friedrich Wilhelm Murnau inspirierte Liebesfilm Ein wunderschöner Sonntag. Und 1948 dann der Kritiker und Publikumsliebling Engel der Verlorenen, der allgemein als Kurosawas erstes wirklich großes Werk gilt. Und eben auch die erste gemeinsame Zusammenarbeit mit Kurosawas Lieblingsschauspieler Toshiro Mifune war, der später ja eben in Rashomon den Banditen verkörpert hat. Ich straffe jetzt mal ein bisschen, weil es kommt dann noch das stumme Duell, ein streunender Hund und 1950 eben Skandal, den ich vorhin auch schon erwähnt habe, bevor Kurosawa dann mit Rashomon auch der internationale Durchbruch gelingt.
Von seinen Filmen wurden tatsächlich zahlreiche Remakes gedreht und auch Filme, die daran angelehnt sind. Also das bekannteste sicherlich Die Sieben Samurai, ist dann in den USA als Western neu verfilmt worden, Die glorreichen Sieben. Dann gab es Yojimbo, der Leibwächter, den hat Sergio Leone mit Clint Eastwood dann als für eine Handvoll Dollar neu gedreht. Ich glaube, auch ohne Wissen von Kurosawa, der war gar nicht amüsiert, dass der quasi sein Drehbuch sich zur Hand genommen hat und daraus eine neue Geschichte entwickelt hat. Und was ich nicht wusste, was ich echt irre fand, ist, dass George Lucas' Krieg der Sterne, dass das tatsächlich nach einer Vorlage von Kurosawa entstanden ist, nämlich Die verborgene Festung. Spielt in einer ganz anderen Zeit, ist keine Science-Fiction-Geschichte, aber die Handlung selber hat Lucas eben zu Krieg der Sterne beeinflusst. Und Rashomon selber ist auch in den USA nochmal, auch wieder, glaube ich, als Western verfilmt worden. Der Film heißt Carrasco, der Schänder auf Deutsch. Ziemlich skurriler Titel mit einer sehr, auch im Nachhinein, illustren Besetzung. Paul Newman hat den Banditen gespielt und William Shatner, Captain Kirk, hat den Mönch gespielt. Ich habe diesen Film nie gesehen. Ich glaube, der ist auch ziemlich in Vergessenheit geraten und mehr oder weniger verschollen. Gilt auch als nicht besonders adäquate Adaption. Kurosawa selber hat sich ja auch inspirieren lassen, nämlich vor allem von Shakespeare. Es gibt einen sehr berühmten Kurosawa-Film, Das Schloss im Spinnenwebwald. Das basiert mehr oder weniger auf Shakespeares Macbeth. Und Ran, einer seiner letzten Filme, ein großes Historien- und Schlachtenepos, ist inspiriert von König Lear. Ja, und Kurosawa selber hatte auch Verbindungen zu Hollywood. Er sollte tatsächlich dann Mitte der 60er Jahre einen Film in Hollywood drehen, der hieß Runaway Train. Das wäre tatsächlich dann sein erster Farbfilm geworden. Und das hat nicht geklappt. Also er hat total gefremdelt mit der Sprache, mit der fremden Crew, hat sich in Amerika überhaupt nicht wohlgefühlt. Und diese Geschichte kam irgendwie nicht richtig in Gang. Die haben es dann abgebrochen, erstmal ein Jahr, glaube ich, verschoben und dann endgültig beerdigt. Der Film ist dann tatsächlich noch gedreht worden, und zwar zwei Jahrzehnte später von Andrei Konchalowski. Also Runaway Train ist sicher ein Titel, den einige Hörer auch kennen. Also das ist dann in den 80er Jahren entstanden, war aber ursprünglich mal ein Projekt für Kurosawa gewesen. Und dann wurde überlegt, dann gab es einen Kriegsfilm, Pazifikkrieg, Tora, Tora, Tora hieß der. Da sollte Kurosawa den japanischen Teil übernehmen und es stand lange Zeit nicht fest, wer den amerikanischen Aspekt verfilmen würde. Und Kurosawa hatte sich gewünscht, dass David Lean, der eben so Filme wie Lawrence von Arabien gedreht hat, also so große Filmepen, die auch Kurosawas Stil, glaube ich, relativ nahe kamen. Der hat es dann aber nicht gemacht, sondern es hat dann Richard Fleischer gemacht, der damals noch ziemlich unbekannt war. Das hat Kurosawa, glaube ich, so ein bisschen als Affront auch empfunden. Und hat dann ein Skript geschrieben, das umgesetzt 4,5 Stunden gedauert hätte. Der japanische Teil sollte aber nur 90 Minuten dauern. Und er selber war dann, glaube ich, nur 3 Wochen direkt am Set und hat gedreht und ein anderer Regisseur hat es dann übernommen. Und es war sogar so, dass sein Name dann im Abspann des Films gar nicht mehr auftaucht. Also er hat ja sozusagen Teile des Drehbuchs geschrieben und war an der Vorproduktion beteiligt. Aber wenn man den Film heute googelt, taucht der Name Kurosawa da nicht auf. Und diese Erfahrung war für Kurosawa so demütigend und so destruktiv, dass er danach das Gefühl hatte, er wird wahrscheinlich nie wieder einen Film drehen. Also da war richtig, richtig frustriert und hat dann zeitlang später am Dezember 1971 auch einen Suizidversuch unternommen, weil er das Gefühl hatte, er ist als Filmemacher gescheitert und kommt nicht wieder auf die Beine. Dann ist er Anfang 1973 in die UdSSR gegangen, in die Sowjetunion, hat da einen Film gedreht, der heißt Uzala, der Kirgise auf Deutsch. Und dafür hat er dann 3 Jahre später wieder einen Oscar bekommen. Und das war im Grunde so ein Wendepunkt in Kurosawas Karriere. Danach hat er wieder Mut gefasst und dann auch fleißig weitergedreht. Er hat sich immer geweigert, fürs Fernsehen zu arbeiten, hat also tatsächlich in den 60er Jahren dann Unmengen an Angeboten gekriegt vom japanischen Fernsehen, da Serien und Filme zu drehen. Das hat er immer abgelehnt. Das Einzige, was er außerhalb des Kinos gemacht hat, waren Werbespots für die Firma Suntory. Das war eine Whisky-Marke und Kurosawa war leidenschaftlicher Whisky-Trinker und hat er sich dann selbst verwirklicht und für die Whisky-Marke diverse Werbespots gedreht. Nach 78, also nach Krieg der Sterne, hat man dann festgestellt, dass Kurosawa totale Mühe hat, in Japan Geld für seine Filme aufzutreiben. Und da ist ihm tatsächlich dann George Lucas beigesprungen und hat dann die 20th Century Fox in Hollywood überredet, Kagemusha, der Schatten des Kriegers, zu finanzieren. 20th Century Fox hat dann darauf bestanden, dass Francis Ford Coppola als Co-Produzent an dem Projekt beteiligt ist. Und für den Film hat er dann 2 Jahre später die Goldene Palme bekommen. Also er war wirklich so ein Festivalliebling auch. Und bei den Oscars war er immer mit ganz vorne dabei. Bis auf einen anderen Film, der hieß Ran, der ist auch ziemlich bekannt, weil es einer seiner letzten Filme war. Das war so ein Wunschprojekt von ihm, ein monumentales Schlachten-Epos, wie gesagt, inspiriert von Shakespeares King Lear. Dieser Film wurde von Japan kurioserweise nicht für die Oscars eingereicht, also für den besten fremdsprachigen Film. Und daraufhin hat die Academy gesagt, naja gut, okay, man weiß ja jetzt auch gar nicht, wo kommt das Geld eigentlich her und ist das wirklich ein japanischer Film, was absurd ist, weil dieser Film ist wirklich so urjapanisch wie nur irgendwas. Und die haben ihn dann abgelehnt, ihn überhaupt noch für die Oscars in Erwägung zu ziehen. Und da hat der amerikanische Regisseur Sidney Lumet dann eine Kampagne gestartet und dafür gesorgt, dass Kurosawa für einen Regie-Oscar nominiert wurde. Er hat ihn nicht gewonnen, aber er hatte einfach wahnsinnig viele Fürsprecher in Amerika. Und für einen seiner letzten Filme, der bei uns Akira Kurosawas Träume heißt, der ist tatsächlich mit Hilfe von Steven Spielberg zustande gekommen. Da hat Spielberg Warner Brothers überredet, den Film zu finanzieren, und einige kennen vielleicht auch den Film Rhapsody im August mit Richard Gere. Da hat er dann tatsächlich auch zum ersten Mal mit einem westlichen großen Star zusammengearbeitet. Wir können ja jetzt noch mal ein bisschen sprechen zum Abschluss über das, was für Kurosawa typisch war, so stilistisch und in seiner Arbeitsweise. Wir haben ja schon angedeutet, dass er die Bedeutung des Drehbuchs wichtig war. Du hast ja schon gesagt, dass er die meisten Drehbücher selber geschrieben hat. Und Kurosawa hat ja gesagt, man kann aus einem guten Drehbuch einen schlechten Film machen, aber aus einem schlechten Drehbuch keinen guten Film. Da wäre ich skeptisch, ob das stimmt. Das hängt dann, glaube ich, doch noch so von der Vision des Regisseurs ab. Aber er hat einfach, das war für ihn eben ultra wichtig, dass das Drehbuch gut ist. Und das war zum Beispiel auch das Problem bei Runaway Train in 1966, dass als sie angefangen haben zu drehen, gab es eben noch kein fertiges Drehbuch. Und das hat Kurosawa auch komplett verunsichert. Damit konnte er gar nicht umgehen.
Das ist ja auch kein Wunder. Also wenn das so jemand ist, wie es heißt, dass Kurosawa gewesen ist, dass er sich Unmengen an Gedanken im Vorwege gemacht hat, während er an dem Drehbuch gearbeitet hat. Er hat detaillierte Notizen gehabt, seitenlang Konzeptzeichnungen erstellt und sich im Vorwege Ewigkeiten gedanklich mit der Geschichte beschäftigt. Dann ist es ja auch kein Wunder, dass ihn sowas komplett aus der Fassung bringt.
Ja, richtig. Kurosawa ist ja dafür bekannt, dass er eine besondere Technik hatte zu filmen, nämlich oft mit mehreren Kameras. Es gibt in Rashomon auch eine Szene, wo man das sehen kann. Da sieht man den Holzfäller, nachdem er die Leiche des Samurai entdeckt hat, wegrennen durch den Wald, durchs Gestrüpp, durchs Unterholz. Und die Kamera fährt tatsächlich so eine ganze Weile neben ihm her. Man fragt sich, Wahnsinn, wie haben die das gefilmt? Und das waren tatsächlich mehrere Kameras, die hintereinander positioniert waren. Und Kurosawa hat dann das nachher zu einer Kamerafahrt zusammengeschnitten. Das ist nur ein Beispiel. Er hat sonst auch viele Szenen simultan filmen lassen aus mehreren Perspektiven. Und Ina, kannst du dir vorstellen, warum er das gemacht hat?
Er hat ja immer gesagt, dass er auf jeden Fall jede Szene in verschiedensten Einstellungen drehen wollte, damit er am Ende sehr viel Material hat, aus dem er dann seinen Film zusammenschneiden konnte. Also er wollte immer mehrere Blickwinkel haben, um eben auch beim Schnitt zwischen den Perspektiven wechseln zu können und eine, ich sag mal, dynamischere Erzählweise schaffen zu können. Und er hat ja auch immer wieder gesagt, er hat großen Wert darauf gelegt, auf authentische und natürliche Darstellungen seiner Schauspieler, wobei man sich natürlich fragen kann, wie natürlich sowas bei Kameraaufnahmen sein kann, aber das sei mal dahingestellt. Zumindest war das immer sein Plan. Und mehrere Kameras gleichzeitig hat ja auch immer damit zu tun gehabt, dass er dann eben Szenen nicht endlos wiederholen musste, um sie dann aus verschiedenen Winkeln zu drehen, weil er eben gleichzeitig einfach aufnehmen konnte und sozusagen dann den perfekten Rundumblick schon vorher hatte und dann alles nutzen konnte, was schon da war. Das hat natürlich auch Zeit gespart während der Dreharbeiten und war dementsprechend natürlich auch sehr effizient.
Ja, und für die Schauspieler war es herausfordernd, weil Schauspieler sind ja gewohnt, zur Kamera zu spielen. Und in dem Fall war es so, dass die Kameras an verschiedenen Orten platziert waren. Und ich glaube, die Schauspieler wussten manchmal auch gar nicht genau wo und waren dann gezwungen, wirklich die Szene im Raum zu spielen und sozusagen sich eben nicht zur Kamera zu orientieren. Sie wirkte dadurch einfach auch realer, ganz oft, ne? Weil du eben dich nicht irgendwie in eine bestimmte Richtung wendest, weil da die Kamera steht. Und es gibt eine bekannte Erzählung mit Mifune, der hat auch die Hauptrolle gespielt in Das Schloss im Spinnenwebwald. Und da gibt es eine Szene, wo er von Bogenschützen beschossen wird mit Pfeilen. Und Kurosawa hat darauf bestanden, diese Szene ganz real zu drehen. In einer Einstellung auch. Das heißt, Mifune stand, ich weiß gar nicht, auf der Lichtung oder so und wurde tatsächlich beschossen mit Pfeilen. Die waren jetzt nicht angespitzt, aber die flogen ihm tatsächlich um die Ohren. Und er hatte so Markierungen auf dem Boden mit so kleinen weißen Kreuzen, sodass er immer wusste, wie er sich sozusagen durch den Raum bewegen musste, um nicht getroffen zu werden. Das hat ihn aber so gestresst. Also der war wirklich nachhaltig traumatisiert von dieser Aufnahme. Hat mich so ein bisschen erinnert an die Aufnahmen von Hitchcock zu Die Vögel mit Tippi Hedren, die da mit echten Vögeln kämpfen musste und beworfen wurde. Und hier war das auch so, dass er da wirklich gegenüber seinen Schauspielern wirklich sehr fordernd war.
Da gab es ja eben auch eine schöne Anekdote, wie Kurosawa seine Ehefrau kennengelernt hat. Das hatte nämlich genau damit zu tun, dass er von seinen Schauspielern sehr, sehr viel gefordert hat. Da ging es um den Film Am Allerschönsten. Und bei den Dreharbeiten hat er auch von seinen Schauspielern verlangt, dass die eben auch in Fabrikgebäuden übernachten, dass sie nur Kantinenessen zu sich nehmen und dass auch die Schauspieler untereinander sich selbst im Privaten nur mit ihren fiktiven Rollennamen anzureden haben. Und die Schauspieler waren da in der Zeit wohl relativ unglücklich und haben sich dann Yoko Yaguchi ausgesucht, die Hauptdarstellerin, die dann mal mit Kurosawa in einer ruhigen Minute reden sollte, dass alle unzufrieden sind. Und sie hat aber nicht in einer ruhigen Minute mit ihm gesprochen, sondern es entstand wohl eine ziemlich heftige Diskussion zwischen den beiden. Was allerdings dazu geführt hat, dass die beiden hinterher so beeindruckt voneinander waren, dass sie sich ineinander verliebt haben und dann auch im Mai 1945 geheiratet haben und auch bis zu Yaguchis Tod 1985 wohl sehr glücklich gewesen sein sollen. Also Kurosawa war wohl immer sehr hart auch zu seinen Darstellern, aber in diesem Fall hat es auch was Gutes ergeben.
Wie schön. Das war ja wohl ganz ähnlich wie bei Die Sieben Samurai. Da geht es ja darum, dass Dorfbewohner eben diese Samurais anwerben, damit sie ihr Dorf gegen Banditen verteidigen. Und Kurosawa wollte, dass die Darsteller der Samurais in dieser Drehzeit und zwischen in den Drehpausen und an den Abenden in diesem Dorf gelebt haben und mit den Dorfbewohnern zusammen gegessen haben, bei denen übernachtet haben, um sozusagen in diese Dorfgemeinschaft so reinzuwachsen. Und das fanden die natürlich auch nicht so toll. Die haben wahrscheinlich gedacht, sie schlafen da ganz normal wie Schauspieler in der Regel immer im Hotel und kommen am nächsten Morgen wieder zum Set. Aber die haben wirklich am Set gelebt. Und interessant, dass er das so durchsetzen konnte, ne?
Ja, auf jeden Fall ungewöhnlich und scheint ja auch ein bisschen ein früher Vorreiter eines Wunsches nach sogenanntem Method Acting gewesen zu sein.
Ja, zwei kurze Sachen wollte ich noch erwähnen zu seiner besonderen Art des filmischen Erzählens. Man ist ja gewöhnt, wenn Szenen wechseln, dass man so eine Überblendung hat, dass entweder klar geschnitten wird, die eine Szene ist vorbei, die nächste Szene fängt an, hat man einen klaren Schnitt. Oder es gibt so Überblendungen, das sieht man, dass die eine Szene so in die andere übergeht. Die eine wird unscharf, die andere wird deutlicher. Er hat dagegen gerne so Wischblenden verwendet. Das heißt, das Bild wurde quasi so aus dem Rahmen gewischt und das neue Bild tauchte auf. Also quasi wie in so einer Diashow, wenn ein Dia verschwindet und das nächste kommt von der Seite rein. Sieht man auch in Rashomon, so hat er eben auch diese Rückblenden immer eingeleitet. Die Leute sitzen da vor dem Richter und dann kommt das, was sie erzählen, nämlich als kleiner Film im Film. Und dann kommt so ein schwarzer Strich, der so über den Bildschirm wischt sozusagen und dann fängt die Rückblende an. Und dann gibt es den sogenannten Ransprung. Das ist eine Technik von Kurosawa. Er hat gerne in Bewegungen so sprunghaft gefilmt. Also wenn jemand sich auf einen bestimmten Ort zubewegt hat, dann hat er nicht gefilmt, wie der da hingeht, sondern dann hat er so mit Schnitten sozusagen diese Distanz überwunden. Und dann gab es eben, sage ich mal, drei Bilder, wo immer eine größere Annäherung stattfand. Das war auch sehr typisch für Kurosawa, kann man in ganz vielen von seinen Filmen sehen.
Ist ja aber auf jeden Fall auch sehr intensiv beim Gucken, finde ich, weil du als Zuschauer eben auch das Gefühl hast, okay, es wird dramatisch und die Spannung steigt und es ist ja auch sehr rhythmisch vom visuellen Tempo her. Also ich finde, das hat auch so seine ganz eigene visuelle Magie und man sitzt dann vorm Bildschirm und denkt sich dann auch, oha, jetzt passiert aber gleich was.
Ja. Wir haben ja schon erwähnt, dass Kurosawa im Westen zahlreiche Bewunderer hatte. Und ich will noch mal kurz zusammenfassen, wer dazugehört. Da waren so klassische Regisseure dabei wie Ingmar Bergman, Federico Fellini, Roman Polanski, Bernardo Bertolucci, Werner Herzog und vor allem Stanley Kubrick. Und dann in den frühen 70ern auch die klassischen New Hollywood-Regisseure Steven Spielberg und George Lucas haben wir schon erwähnt. Francis Ford Coppola und vor allem Martin Scorsese war ein großer, großer Bewunderer von Akira Kurosawa. Und selbst bis in die heutige Zeit prägt er die Filmemacher wie Guillermo del Toro. Alexander Payne hat gesagt, wie sehr er die Filme von Kurosawa studiert hat. Catherine Bigelow bewundert ihn, J.J. Abrams und auch Wes Anderson. Also insofern ein wirklicher Klassiker, über den wir heute gesprochen haben. Nicht nur Rashomon, sondern vor allem der Regisseur Akira Kurosawa. Über einen Klassiker sprechen wir natürlich auch beim nächsten Mal. Der ist sehr viel jünger und den meisten Zuhörern wahrscheinlich noch sehr viel präsenter im Gedächtnis, auch weil er gelegentlich im Fernsehen nochmal ausgestrahlt wird. Und das ist James Camerons Titanic. Wir freuen uns darauf und hoffen, dass Sie demnächst wieder dabei sind und sagen Tschüss.
Tschüss.